Und es gibt eben diesen Konflikt, was ich schon erwähnt hatte, zwischen den Triebregungen des Kindes und dem strafenden Vater. Aber, und es wird später dann auch klar, weder die ökonomische Stellung des Vaters, also er ist ja oft auch nur einfacher Arbeiter, noch das erworbene Wissen der Eltern qualifizieren sie eigentlich zu Autoritäten. Die sind oft, also man muss sich rückbesinnen auf die Weimarer Republik, oft ungebildet, teilweise sogar Analphabeten. Das ist also ein reines Zwangsverhältnis zwischen dem Vater und dem Kind. Das Kind wird eben durch den Vater gebrochen, die Lust kann es nur im Gehorchen erfahren, die Person des Vaters wird im Über-Ich verinnerlicht. Später merkt man aber, dass der Vater eigentlich ja auch nur eine arme Wurst ist und überhaupt gar nicht diese Autorität verdient, die man ihm zugeschrieben hat. Und gleichzeitig hat man aber die schon Über-Ich verinnerlicht. Und deswegen wird diese Autorität des Vaters dann auf eine andere Gestalt versucht zu projizieren. Im klassischen Faschismus wird so diese Hingabe zum Führer erklärt, dass der Führer so als Übervater erscheint. Was auch erklärt, also dieser Vorgang passiert ja aber nicht bewusst, also diese Übertragung, dass man sein Über-Ich externalisiert auf den Führer, sondern ist ein unbewusster Vorgang. Und was zum Beispiel auch erklärt, warum dann später eben behauptet wurde, ja, der Führer hat von nichts gewusst. Die Autorität ist aller Kritik entzogen, weil sie nicht angetatscht werden darf, nicht angegriffen werden darf, nicht kritisiert werden darf. Und deswegen kann sozusagen Hitler von der Judenvernichtung ja gar nichts gewusst haben. Das ist ein ganz beliebtes Argument nach 45, um sozusagen die eigene Idealgestalt, nicht den eigenen Übervater nicht angreifen zu müssen. Die faschistische Ideologie nun als Bewegung, aber nicht nur die, heute könnte man auch vielleicht vom Islamismus als eine ähnliche Ideologie, die Ähnliches bietet, sprechen, bietet eben für solche autoritären Charakterstrukturen gewisse Deutungs- und Verhaltungsmuster, die ihren emotionalen Bedürfnissen, ihrer Triebstruktur entgegenkommen, zum Beispiel die Unterwerfung der Führer, die Aggression gegen Fremdgruppen. Und es bietet ihnen eine Welterklärung. Und deswegen sind die so anfällig, diese Charakterstrukturen, eben für diese faschistische Demagogie und Ideologie. Und diese Analyse, die ich jetzt vorgetragen habe, dieses autoritären Charakters, wird dann in der Studierendenbewegung relativ breit rezipiert, wenn auch in sehr populärer Form. Und aber die Studenten denken sich, okay, sie wollen anders sein als ihre autoritären Eltern, sie müssen irgendwas ändern. Und da kommen ganz viele neue Ideen auf, zum Beispiel neue Formen der Erziehung. Wir müssen weg von dieser klassischen autoritären Erziehung, eben einer strafenden Erziehung, das, was man heute als schwarze Pädagoge kennt, hin zu einer anti-autoritären Erziehung oder einer anti-autoritären Pädagogik. Wir müssen die frühkindliche Sexualität, die dürfen wir nicht mehr leugnen, sondern die dürfen wir zulassen, zum Beispiel indem die Kinder auch nackt spielen dürfen. Und es okay ist, wenn die halt im Kindergarten nackt rumrennen, da sagt niemand, nein, zieh dich aber an. Die Kinderlädenbewegung ist so eine praktische Konsequenz aus dieser Rezeption, dieser Theorie des autoritären Charakters. Gleichzeitig versucht man auch neue Formen des Zusammenlebens finden. Weil ja, wenn anscheinend die bürgerliche Kleinfamilie so die Brutstätte des Faschismus ist, dann muss man irgendwie was dagegen machen. Also man probiert neue Formen aus, wie Wohngemeinschaften oder Wohnprojekte. Es wird von befreiter Sexualität gesprochen, dass man eben nicht mehr die Ehe als einzigste Form des Zusammenlebens anerkennt. Die Akzeptanz von Homosexualität kommt auf, das ist nicht irgendwas Perverses, sondern auch nur eine Form von Sexualität. Und man will eben diese bürgerliche Kleinfamilie aufbrechen. Und, genau, solche Sachen werden auch teilweise mit, teilweise ohne diesen theoretischen Hintergrund, vor allem auch in der neuen Frauenbewegung, diskutiert, wo man hinten hier so eine Tafel hat. So, wir würden noch ein bisschen auf die Studentenbewegung hier in Deutschland eingehen, wo wir vor allem Adorno und sein Verhältnis zur Studentenbewegung in Deutschland und auch Herbert Marcuse und die Studentenbewegung oder die Bürgerrechtsbewegung, muss man sagen, in den USA und dieses Verhältnis, wie diese Theoretiker der kritischen Theorie mit dieser praktischen Bewegung auf der Straße, was sie für ein Verhältnis miteinander haben, ob die zusammenarbeiten oder nicht. Anfangen würden wir mal mit Deutschland.
Und angesichts der fortgeschrittenen Zeit werden wir, glaube ich, versuchen, es ein bisschen zu straffen. Sprechende Stunde. Genau, trotzdem ist es, glaube ich, durchaus noch von einer gewissen Relevanz. Also, die meisten Leute der kritischen Theorie sind danach mit dem Aufkommen des Faschismus erstmal emigriert, die meisten in die USA. Und nach 1945 kam dann recht bald tatsächlich Adorno zurück nach Frankfurt und hat dort zusammen, oder Adorno und Horkheimer kamen beide zurück nach Frankfurt und haben dort das Institut für Sozialforschung weiterhin geleitet. Adorno hat vor allem Philosophie, könnte man sagen, betrieben, schon weit, also mit dem Anspruch, aber hat sich viel auch, sagen wir mal, Themen zugewandt, die für eine praktische Politik im ersten Blick ein bisschen ferner scheinen, hat viel Musiktheorie betrieben. Und dann kamen hier in Deutschland so ab den Mitte der 60er Jahre eben Studieproteste, die ganze Studierendenbewegung auf. Am Anfang hatte man da erstmal ein relativ entspanntes Verhältnis. Es wurde durchaus eben in Teilen auch rezipiert, was die kritische Theorie hier vorgebracht hat. Aber dann vor allem um 68, 69 rum hat sich das so ein bisschen zugespitzt. Vor allem dann im Januar 69 kam es zu einem recht denkwürdigen Ereignis, dass nämlich eine Gruppe Studierender das Frankfurter Institut für Sozialforschung besetzt hat. War eine übliche Form zu der Zeit. Es ging da um studentische Mitbestimmung. An der FU Berlin wurde da in ähnlicher Form kurz vorher Erfolge erzielt. War auch eine recht friedliche Angelegenheit wohl, aber dann hat dennoch Adorno und Horkheimer nach ein paar Tagen das Institut polizeilich räumen lassen. Und damit kam es dann zu einem recht offenen Bruch zwischen dem Frankfurter Institut und weiten Teilen der 68er-Bewegung, die wir hier so vor uns sehen. Die wurde nicht mehr so wirklich ausgetragen, weil Adorno dann wenige Monate später, im Sommer 69, während seines Urlaubs im Schweizer Wallis verstorben ist. Aber worum ging es da? Es ging jetzt nicht nur darum, dass der alte Professor da saß und irgendwie mit den jungen Studis und ihren Formen oder so nicht so klar kam, sondern es gab da tatsächlich eine unterschiedliche Bewertung der historischen Lage, könnte man sagen. Und auch eine unterschiedliche Bewertung des Verhältnisses von Theorie und Praxis. Für die 68er schien da im Sommer 68 und danach die weltweite Revolution in relativ greifbarer Nähe. Mao in China, Castro in Kuba, Ho Chi Minh und die Antikriegsbewegung in den USA, Generalstreik in Frankreich, überall auf der Welt brodelt es und jetzt schien es an der Zeit, von der Theorie zur Praxis überzugehen. Und für Adorno und Horkheimer hingegen war in der aktuellen Lage der Welt, trotz dieser Protestbewegungen, insbesondere mit der Erfahrung des Nationalsozialismus im Hintergrund, der Weg zu einer revolutionären Praxis auf absehbare Zeit verstellt. Und das kam natürlich nicht aus dem Nichts, deren Schluss, sondern man ging davon aus, dass nach 1945 sich der kapitalistische Verblendungszusammenhang, wie man das dann nannte, keineswegs aufgelöst hat, sondern eher noch mal mehr verfestigt. Und dass die gesellschaftliche Totalität, also der Gesamtzusammenhang aus gesellschaftlichen Machtstrukturen und ihrem Widerhall in den Individuen, in den verstellten Bewusstseinsformen, zu diesem Moment nicht wirklich zu durchbrechen sei. Und deshalb hat da eine große, schon in Richtung Furcht vor Massenbewegungen geherrscht. Eben auch, weil man mit der Erfahrung des Nationalsozialismus große Bedenken hatte bei Massenbewegungen, die vielleicht noch nicht so genau wissen, was sie wollen und vor allem sich teilweise eben auch in einer zwar spontanen, aber doch auch jetzt nicht immer unbedingt komplett gleichgestellten Art und Weise organisiert haben. Dazu gibt es ein Zitat von Adorno, wo er sagt: Aktionismus ist regressiv. Im Bann der Positivität weigert er sich, der Aktionismus, die eigene Ohnmacht zu reflektieren. Die, die unablässig zu abstrakt schreien, also die Theoretiker, damit meint er sich selber, befleißigen sich des Konkretismus, also die, die unabhängig zu abstrakt schreien, also den Theoretikern vorwerfen, sie wären zu abstrakt, befleißigen sich des Konkretismus, was meinen soll, einer Unmittelbarkeit, der die vorhandenen theoretischen Mittel allerdings überlegen sind. Also der Vorwurf ist, wer jetzt nur unmittelbar schreit, weg mit allen Autoritäten, ohne wirklich drüber nachgedacht zu haben, was denn die eigentliche Ohnmacht eigentlich ausmacht und wo sie herrührt, der handelt regressiv. und sagt dann noch, der archimedische Punkt, wie eine nicht repressive Praxis möglich sei, wie man durch die Alternative von Spontaneität und Organisation hindurchsteuern könne, ist, wenn überhaupt, anders als theoretisch, nicht aufzufinden. Also da wird von Adorno eine Unabhängigkeit der Theorie eingefordert von konkreter Praxis. Wenn die Theorie jetzt nur noch der Praxis zuarbeiten solle, wie es von Teilen der Studierendenbewegung immer wieder gefordert wurde, dass man sich in den Dienst der Praxis stellen solle, dann würde laut Adorno die Theorie hier ihre Unabhängigkeit verlieren und quasi können nicht mehr klar denken, weil man sich der eigentlichen Ohnmacht gar nicht mehr wirklich bewusst werden würde, wenn man immer nur schon direkt mit einer Handlung darauf antwortet, anstatt darüber erstmal zu reflektieren. Das steht im Widerspruch zu vielem, was in der Studierendenbewegung passiert, und auch gab es einige Leute, die die kritische Theorie durchaus rezipiert haben und da auf dem Stand der Dinge mitgedacht haben und da trotzdem andere Schlüsse draus gezogen haben. Einer ist Marcuse, der vor allem in den USA tätig war. Ein anderer hier wäre Hans-Jürgen Krahl zu nennen, der hat bei Adorno zu der Zeit promoviert, war zugleich im Frankfurter SDS aktiv und hat auch bei dieser Institutsbesetzung zum Beispiel aktiv mitgemacht. Eine kleine Glosse ist danach, dass es danach im Amtsgericht Frankfurt eine Verhandlung gab, wo Adorno als Zeuge geladen war und Adorno und Krahl sich auf höchstem theoretischen Niveau über den Sinn oder Unsinn dieser Institutsbesetzung gestritten haben. Jedenfalls zieht Krahl mit dem ganzen Denken im Hintergrund andere Schlüsse daraus. Er sagt auch, dass man sehr vorsichtig sein muss mit solchen Massenbewegungen. Er sagt zum Beispiel über die kritische Theorie, die Erfahrung des Faschismus scheint der kritischen Theorie und Adorno suggeriert zu haben, dass kollektive Praxis notwendig bewusstseinsdestruktiv ist, dass sich in kollektiver Praxis geradezu die Klasse zur Masse zersetzt. Und da will er eben zum Beispiel nicht zustimmen und stattdessen eben sagt er, Praxis tut durchaus Not, aber man muss eben dennoch einen Reflexionsabstand immer wieder dazu haben und darf sich nicht in blinde Praxis stürzen. So. Das ist ein bisschen knapp jetzt dargestellt, aber das war erstmal so der Ausgangspunkt für diesen Bruch. Und in der deutschen Linken in der Folge, dann wurde die kritische Theorie zunächst erstmal sehr, sehr wenig rezipiert. Eher dann aus so einer Rolle heraus, dass es einzelne Leute gab, die an der kritischen Theorie geschult waren, die immer wieder in Debatten innerhalb der neuen Linken Einfluss genommen haben, da Positionen reingetragen haben, vor allem Kritik auch hineingetragen haben. Zum Beispiel, wenn es um Themen wie die Solidarität mit nationalen Befreiungsbewegungen ging, wo dann eben gerade Leute, die die kritische Theorie so ein bisschen im Hintergrund haben, immer wieder eingeworfen haben. Wir dürfen aber auch nicht blind mit jedem Volkskrieg solidarisch sein, ohne uns eigentlich mal anzugucken, was eigentlich innerhalb dieses Volkes für Machtstrukturen herrschen oder dieses nationalen Kollektivs. Oder überhaupt eine große Vorsicht angemahnt haben, dass man jetzt wieder anfängt, die Rettung in neuen Nationalstaaten zu suchen, die dann jetzt ja auch nicht per se anders funktionieren müssen als die alten. Und dann natürlich zunehmend Thema der Kritik, der Antizionismus in der Linken an vielen Punkten sichtbar. Und dann eben auch aus einer kritischen Position der kritischen Theorie oder daran geschulten Position heraus häufig eine Kritik an den Formen, die dann eben bis zu einem Antisemitismus in der Linken reichen an einigen Punkten. Größer wurde die Diskussion in der deutschen Linken dann nochmal ab den 90er Jahren oder mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der deutschen Wiedervereinigung, wo es dann in der Linken hier viel Streit gab und auch viel Selbstreflexion, auch im Rückblick auf Fehler, die man vielleicht gemacht hat. Und in dieser Gemengelage wurde dann doch auch die kritische Theorie wieder deutlich mehr rezipiert. Und es kam so zu einer, ja teilweise doch zu einer Spaltung an gewissen Fragen. Also eine Strömung, die da hervorgegangen ist, dass man die Antideutschen oder die sich selber die Antideutschen genannt haben. Und in diesen Debatten wurde dann doch die kritische Theorie wieder sehr viel rezipiert, zum Teil auch weiterentwickelt, wäre in Freiburg das Institut für Sozialkritik zu nennen, wo vieles weiterentwickelt wurde, insbesondere auch eine Staatskritik an die kritische Theorie anschließend entwickelt wurde. Genau, so viel vielleicht mal im Groben zur Rezeption der kritischen Theorie in der deutschen Linken. Wir können gerne da in der Diskussion nochmal vertiefen. Ich glaube, Daniel würde jetzt noch kurz was dazu sagen, wie die kritische Theorie in den USA weiterging, und dann kommen wir zum Ende.
Ja, also Herbert Marcuse mit der eindimensionale Mensch, war in den USA und dann aber auch global so der Bestseller. Das haben viele protestierende Studenten oder Leute in der Bürgerrechtsbewegung dann gelesen. Ich will das gar nicht so sehr, ich habe zwar auch so ein bisschen Abriss, was er theoretisch da entwickelt, aber das wird zeitlich, glaube ich, zu viel, deswegen nur ganz kurz. Seine Analyse ist eigentlich sehr ähnlich der Analyse von Adorno in Deutschland. Er sagt, dass diese Gesellschaft eindimensional ist, es gibt keine Opposition. Auch die Arbeiterklasse als klassisches marxistisches Hoffnungsobjekt ist völlig integriert über den Massenkonsum. Dem geht es eigentlich nur darum, dieses Lebensmodell, was aber auf die Ausbeutung der Dritten Welt basiert und auf der Ausgrenzung von gewissen Gruppen in den USA, vor allem auf der Ausgrenzung von Schwarzen, das aufrechtzuerhalten. Sie werden da eigentlich fast schon reaktionär. Und er sieht überhaupt gar kein Subjekt, wo die Gesellschaft verändern könnte. Sie ist wirklich total abgeschlossen, hermetisch, eindimensional. Aber er hat so ein bisschen Taschenspielertrick auf Lager und in seiner Freud-Lektüre deutet er Freud so ein bisschen um und sagt, okay, es gibt also dieser Triebverzicht, wo in der frühen Kindheit eingeübt wird, da gibt es so verschiedene Komponenten, da war Freud so einfach. Es gibt einen anthropologischen Teil, also dass man eben den Hungertrieb oder Sexualtrieb eben zurückstellen muss, um Kulturleistungen zu vollbringen. Das ist die Akzeptanz des Inzesttabus und solche Sachen. Aber es gibt auch Sachen, die sind, nennt er Surplus Repression, also an den marxistischen Begriff des Mehrwerts angelehnt. Das ist eine Repression, die den Trieben auferlegt wird, die gesellschaftlich bestimmt ist. Und wenn man die Gesellschaft radikal anders strukturieren würde, wären auch diese Repressionen, die man den eigenen Trieben auferlegen muss, wäre abgeschwächt. Und gleichzeitig gibt es ja in der Psychoanalyse die klassische Annahme, dass durch diese Beschädigung, die man in der ganz frühen Kindheit erleidet, diese Amnesie eintritt, dass man sich nicht zurückerinnern kann, was in früher Kindheit war, sagt Marcuse, okay, das stimmt, was Freud da schreibt, aber gleichzeitig gibt es auch glückliche Erfahrungen in der frühen Kindheit und die kehren aber auch immer wieder als Verdrängtes zurück. Man hat immer wieder dieses Verlangen, doch eine glückliche Existenz im Bestehenden führen zu wollen. Das ist nicht ganz ausrottbar. Und das ist dieser Punkt, der die Gesellschaft, obwohl sie radikal abgeschlossen und nicht veränderbar erscheint, immer wieder auch gefährdet. Das ist sozusagen seine dialektische Pointe. Und jetzt sieht er in den USA in den 60ern, dass neue Bewegungen aufkommen, die gar nicht so viel mit der Arbeiterbewegung zu tun haben. Vor allem die Bürgerrechtsbewegung oder die Studentenbewegung und die Schwarzenbewegung. Und Marcuse ist ziemlich fasziniert von diesen Bewegungen und er nimmt dann auch aktiv an diesen Bewegungen teil und vor allem an den Debatten und an der in den USA sich dann herausbildenden neuen Linken. Und er entwickelt dann die Idee, dass nicht mehr die Stellung wie bei Marx, die Stellung im Produktionsprozess, das Subjekt der Befreiung konstituiert, also das revolutionäre Subjekt, sondern die Brüchigkeit der integrierenden Kräfte. Zum Beispiel, seine Beispiele sind dann, dass Gruppen, welche die Teilnahme an dem Lebensmodell der Mehrheit verweigert wird, also vor allem die Schwarzen in den USA, damals ja noch mit Rassentrennung, dass die eben nicht integriert werden durch diese Gesellschaften, dass die deswegen ein revolutionäres Bewusstsein entwickeln könnten. Und auch die neuen Massenuniversitäten in den USA entstehen, also die USA ist halt geschockt, weil die Sowjetunion es geschafft hat, erst mal Menschen in den Weltraum zu schießen. Und gleichzeitig sagen wir, okay, wir müssen unser Wissenschaftssystem modernisieren, wir brauchen viel mehr Wissenschaftler. Also werden jetzt ganz viele Leute, es werden Massenuniversitäten gebaut, es werden ganz viele Leuten ermöglicht, in die Unis zu gehen, und zwar abseits vom Erwerbszwang. Also die können in die Unis gehen, dort studieren, müssen dann gleichzeitig arbeiten. Und das schafft aber auch gleichzeitig einen Freiraum für die Aneignung von kritischer Bildung, die Leute, wenn sie die ganze Zeit 40 Stunden arbeiten müssten und dafür Rückgang hätten. Und dadurch entsteht auch so eine Studentenbewegung, die sehr eng auch mit dieser Bürgerrechtsbewegung und mit der schwarzen Bewegung in den USA verzahnt ist, die eben auch nicht vollständig integriert ist. aus dem Milieu kommt es dann zu so einer Bildung von so einer Aussteigerbewegung, Counterculture, dem Woodstock. Und die werden in der amerikanischen Öffentlichkeit ganz massiv von der Presse und von den konservativen Eltern angegangen. Das gehört sich nicht, lange Haare, in Deutschland war es ja genauso, ganz schlimm. Und die fallen auch raus, aus diesem Integrationsmechanismus. Und er sagt auch, die Frauen fallen langsam raus, weil sie halt auch oft an diesem dieses Lebens- oder dieses Modell patriarchal geprägt ist, oder eine patriarchale Kultur, und auch die neue Frauenbewegung ist so ein Subjekt der Veränderung. Und er hat gleichzeitig noch diese antikolonialen Befreiungsbewegungen im Blick, vor allem natürlich Vietnam oder in Algerien, die durch ihren Kampf eine Rückwirkung auf die Metropolen haben können, indem das Kriegsgräuel, also dieser Wohlstand, in dem zum Beispiel, also Fernsehübertragungen, was ganz Neues auch Ende der 60er Jahre, dass diese Bilder aus dem Vietnamkrieg, diese Brutalität, mit dem diese Ausbeutung der Dritten Welt dort durchgesetzt werden soll, gegen diesen sozialistischen Befreiungsversuch, indem die Leute sehen, mit welcher Gewalt ihr Lebensmodell eigentlich aufrechterhalten wird. So die Idee wirkt auch dieses Lebensmodell nicht mehr so attraktiv und sie lehnen sich dagegen auf, in der Antikriegsbewegung zum Beispiel. Aber, Marcuse sagt es auch ganz klar, all diese Kräfte, oder Zitat, keiner dieser Kräfte ist die Alternative. Dennoch umreißen sie in sehr verschiedenen Dimensionen die Grenzen der etablierten Gesellschaft, ihre Macht der Eindämmung. Also die Bewegungen bleiben eben auf zivilem Widerstand und Provokation beschränkt und sie können keine revolutionären Bewegungen werden. Dafür fehlt ihnen, da ist er ganz orthodox Marxist, ein Zugriff auf die Produktionsmittel. Die Arbeiter sind direkt in der Fabrik, sie können direkt die Gesellschaft anhalten. Die neuen Bewegungen können das nicht, weil sie sich oft außerhalb der Fabrik befinden. Aber in diesen neuen Bewegungen verändern sich die Beteiligten eben über dieses Counterculture und diese neuen Ideen, diese neuen Formen von experimentellen Zusammenleben. Und es können sich neue, freiere Subjekte herausbilden, die dann im nächsten Schritt die Gesellschaft langsam, so graswurzelmäßig, umwälzen können. Und Marcuse ist in den USA auch sehr populär und weil es da auch diese, also später wird es als Randgruppenstrategie bekannt, diese These, dass sozusagen die nicht integrierten Gruppen die Träger von Veränderungen sein können. Und ist da auch sehr populär, weil es natürlich in der Bürgerrechtsbewegung dieses reale Erleben gibt, dass diese randständigen Gruppen eben gesellschaftsverändernd wirken. Und in Deutschland wird er auch sehr viel gelesen, oft eingeladen auf viele Konferenzen. Hat auch mit Rudi Dutschke zum Beispiel eine Briefkonversation. Und auch diese Randgruppenstrategie wird dann in der deutschen Studentenbewegung diskutiert und auch übernommen. Und es findet so eine Arbeit mit den Ausgeschlossenen in der Gesellschaft statt, mit Heimkindern, mit Obdachlosen, Psychiatrieinsassen. Also hier unter diesem Punkt Solidarität ist es hier in der Ausstellung auch so ein bisschen zu sehen, diese Sozialpädagogen, die in diesen Randgruppen arbeiten wollen, um eine neue Form von sozialer Arbeit zu etablieren. Und auch die Ideen von zivilem Ungehorsam und dieser immer Provokation gegen die Eltern kommen auch aus den USA, werden übernommen und werden von der Studentenbewegung hier angewendet. Aber dieser Bezug auf Marcuse und auf Marcuses Ideen verliert sich relativ schnell nach dieser antiautoritären Phase. Also spätestens mit der Gründung dieser kommunistischen Gruppen und der Vielzahl an kommunistischen, vor allem marxistisch-leninistischen oder maoistisch orientierten Parteien, wird Marcuse eher so ein bisschen diskreditiert und so ähnlich wie Adorno wird dann gesagt, ja, der ist halt ein Theoretiker, aber der will eigentlich nur mit so dem Lumpenproletariat, da gibt's ein ganz klassisches marxistisches abwertendes Wort für diese Randgruppen wieder eingeführt. Nur mit denen will er irgendwas ändern, das geht nicht, wir müssen uns auf die Arbeiter konzentrieren. Und auch diese ganzen Ideen von zivilem Ungehorsam, Provokation, Veränderung des eigenen Lebens werden so hinten angeschoben. Die eine Fraktion hat eben diesen Proletarier-Fetisch, geht in die Fabriken und will da irgendwie die Welt verändern, scheitert aber oft an der Realität in den Fabriken, kündigt dann oft auch völlig entnervt. Die andere Fraktion sagt halt, okay, wir brauchen jetzt echte Waffen, wir machen jetzt Revolution, wir machen Stadtguerilla, wo dann auch die RAF zum Beispiel daraus entsteht, was sich ja beide Wege dann als Sackgasse für die Neue Linke erweisen. Genau. Ich glaube, das wäre es dann fast auch mit unserem Vortrag. Wir haben jetzt ganz, ganz lang geredet. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt 5 Minuten Pause, sodass die Leute, die gehen wollen, sich entfernen dürfen, ohne irgendwie vielleicht sich selbst ein schlechtes Gewissen zu machen oder die Süchtigen rauchen können. Und dann würden wir uns hier nochmal treffen, um zu diskutieren.